komme aus der Schweiz, aus dem Kanton St. Gallen. Und was mir wichtig ist, wenn ich Jesus nachfolge, dass ich diese Liebe, die er mir geschenkt hat, die ich jeden Tag erfahren darf, nicht für mich behalte. Und das war mir nicht immer so wichtig. Aber es gab da ein Erlebnis in meinem Leben, da konnte ich nicht mehr anders als diese Liebe weitersagen. Ein Kamerad von mir hat sich etwa vor einem halben Jahr erschossen. Und nach der Beerdigung bin ich dann so nach der Arbeit nach Hause gefahren und am Montag danach hat mir Gott gesagt, hey Luca, geh zu dem Friedhof. Und ich dachte, wieso Gott sollte ich jetzt zu dem Friedhof gehen, der ist ja schon tot. Am Dienstag hat er es wieder gesagt und ich bin nicht gegangen. So war es auch Mittwoch und Donnerstag auch. Donnerstag war ich schon fast zu Hause und habe dann dem Gott gesagt, hey du, wenn ich wirklich gehen soll, dann sag es mir heute noch einmal. 9 Uhr abends hat es mir dann nochmal gesagt. Da bin ich in meinem Trainer im Pyjama auf mein Motorfahrrad gesessen und auf den Friedhof gefahren. 10 Uhr war ich dann da und vor dem Grab habe ich die Kerze gesehen. Und wisst ihr, da wurde mir das erste Mal so richtig bewusst, dass es für diesen Menschen keine Rettung mehr gibt. Dass es jetzt zu spät ist, vor das Grab zu stehen und ihm den Weg zu Jesus zu erklären. Gott hat mir da gezeigt, hey, in meinen Augen macht es keinen Unterschied, ob dein Kamerad oder deine Mitmenschen, mit denen du täglich lebst, unter der Erde sind oder dir gegenüberstehen. Wenn sie mich nicht kennen, dann sind sie verloren. Und nach diesem Erlebnis, da ging es keine 3 Wochen, bis wir bei uns mit einer Jugendarbeit gestartet haben, wo wir Evangelisationsgottesdienste machen für Jugendliche und Straßeneinsätze. Wir hatten letzten Samstag einen Straßeneinsatz, da sind wir mit 50 Jugendlichen auf die Straße. Und Gottes Liebe hat da so viel angerührt. Es haben sich einige bekehrt. Und das Evangelium von Gott, das hat so eine enorme Kraft. Hey, das ist einfach die Liebe Gottes, die wirkt. Aber es ist auch eine Herausforderung, ganz zu Gott zu stehen. Denn als ich mal in der Schulklasse war, da hatten wir Turnunterricht und da war es ganz still. Wir haben gewartet, bis der Lehrer die Anweisung gibt. Und da kommt so ein Kollege zu mir und sagt, hey Luca, du bist doch ein Christ. Das sind doch die, die keinen Sex vor der Ehe haben. Und da habe ich gesagt, ja, so einer bin ich. Hey, und wie die dann gelacht haben und gespottet haben, das ist nicht angenehm. Es hat mich fertig gemacht, wirklich. Aber dann bin ich nach Hause und habe zu Gott geschrien. Hey Gott, in der Bergpredigt, da kann man lesen, wenn wir deinen Namenswillen verspottet und verschmäht werden, dann können wir uns freuen. Aber ich konnte es nicht. Und ich bat Gott um diese Freude. Und Gott hat mir diese Freude geschenkt. Aber er hat mir dann auch 2 Aufträge erteilt. Der erste Auftrag war, sei Licht und verkünde mein Evangelium an deinem Arbeitsplatz. Der zweite Auftrag war, sei Licht und verkünde mein Evangelium in deiner Schulklasse. Und das hat Gott letzten Mittwoch zu mir gesagt. Letzten Donnerstag ging ich zur Arbeit. Ich hatte Pausenaufsicht und war dann eine Viertelstunde später mit meiner Chefin in der Pause. Und dann sagte sie, oh Mann, ist diese Zeitung öde. Da sagte ich, hey Claudia, da muss ich dir unbedingt was erzählen. Hörst du zu? Und sie, okay. Ich durfte dir das ganze Evangelium erklären. Hey, und sie wurde so von der Liebe Gottes angerührt. Sie konnte den Tag fast nicht mehr arbeiten. Sie war so richtig beschäftigt. In der Mittagspause, meine Mitstiftin, auch ihr durfte ich das ganze Evangelium erklären. Ich durfte ihr eine Bibel schenken. Hey Gott, diese Botschaft, das hat so eine Liebe in sich, die jeder Mensch sucht. Ich hatte so eine Freude, als ich nach Hause kam. Und da wusste ich, der zweite Auftrag war, sei Licht in der Schulklasse. Und ich hatte am nächsten Tag Schule. Und als ich so am Freitag, also diesen Freitag, letzten Freitag aufwachte, da wusste ich, dass ich das sein soll. Aber ich habe mich nicht gefreut. Weil ich wollte mich nicht bloßstellen. Aber dann musste ich sagen, Seele, es ist eine Lüge, dass du dich nicht freuen kannst, wenn du das Evangelium weitersagen kannst. Und ich habe Gott gebeten, dass er mir die Freude wieder zurückschenkt. Und was ich dann gemacht habe, ich habe für meinen Lehrer gebeten, Herr, schenk, dass dann mein Lehrer mir 10 Minuten gibt in der Klasse, damit ich von dir verkünden kann. Ich bin dann in die Schule, habe einen Lehrer gefragt und er hat tatsächlich Ja gesagt. Dann Freitagmorgen, 7.50 Uhr, durfte ich vor die Klasse stehen und meiner Klasse das Evangelium Gottes weitererzählen. Hey, und da hat keiner mehr gelacht. Die, die gespottet haben, wurden am tiefsten berührt. Ich konnte Bibeln verteilen, DVDs. Und in der Mittagspause war Gott das Thema Nummer 1. Jeder wollte mehr wissen von diesem Gott. Am Nachmittag hatte ich noch eine Prüfung. Und mein Lehrer, der ist Wirtschaftslehrer, und der ist total überversichert finanziell. Der hat alles versichert. Als ich ihm die Prüfung abgab, habe ich ihm noch eine DVD in die Hand gedruckt und ihm sogar gesagt, hey, Sie, Jakob, Sie sind total überversichert, Sie und Ihre Familie. Aber das, was ich Ihnen heute Morgen erzählt habe, gegen das können Sie sich nicht versichern. Bitte schauen Sie mal in die DVD rein. Und der Lehrer hat gesagt, ja, ja, danke, Luca, das will ich machen. Hey, und... Ja, Halleluja. Aber ich möchte jeder berufen, dieses Evangelium weiter zu verkünden. Und Gott kann in uns diese Freude bewirken. Wir brauchen einfach Bereitschaft, dass wir in dieser Welt abnehmen, klein werden, dass der Geist Gottes in uns groß werden kann. Und ich bin überzeugt, dass du diese Liebe in diesem Camp schon erfahren hast und weiter erfahren wirst. Und ich möchte dich dazu ermutigen, erzähl sie nach dem Camp weiter. Danke fürs Zuhören.
Ist gut, ne? Sehe ich wenigstens ein bisschen nach was aus. Ich finde es gut, was der Luca gesagt hat, weil darum geht es. Und ich finde es deswegen gut, weil es auch das eigentlich ist, was wir gestern Abend besprochen haben, dass die Welt auch junge Menschen braucht. Wisst ihr, neue Generation, die das Evangelium rausträgt in die Welt. Einfach eine neue Generation, die wächst mit Jesus. Und deswegen habe ich auch die Blume dabei. Jesus nachfolgen im Glauben wachsen. Ohne Nachfolge gibt es eigentlich gar kein Wachstum, wisst ihr. Deswegen sind auch manche so kümmerlich und so lommelig, wie man es so nennt, glaube ich, in Schwäbisch, lommelig. So, ich weiß gar nicht, ob das wirklich wahr ist. Stimmt das? Ist das lommelig? Ja. Könnt ihr schon mal klatschen, oder? Ich weiß, wie man die Massen gewinnt. Aber wisst ihr, das ist es, glaube ich, dass viele einfach Probleme haben und das, was wir heute schon gehört haben und auch heute Morgen in der Andacht und, das ist so ein Geist in dieser Welt, der möchte ich förmlich, der würde diese ganze Kraft rausziehen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem und ich deswegen, es gab mal so eine Zeit, wo es mal ganz einfach fiel, so richtig reinzupeitschen und die Leute zur Nachfolge anzureizen und reinzuhauen und mach das und tu das. Aber ich merke so über die Zeit, das ist ein Wachstum. Was ich lerne ist, wahr ist, wenn die Saat gesät ist, also wenn der Geist Gottes in dein Leben kam und auf fruchtbaren Boden gefallen ist, so wie es Jesus Christus sagt, dann trägt er auch Frucht. Dann wird die Saat auch aufgehen und die wird aufgehen. Das ist hundertprozentig sicher. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und er spricht dann Samaria, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Ende der Erde. Ihr werdet, das ist sicher, sagt Jesus. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Und deswegen ist es mir oft so wichtig, wisst ihr, in einer Welt, gerade so verchristlichten Welt, verchristlichten westlichen Welt, da lerne ich viele Menschen kennen, die krampfen sich förmlich ab. Sie wollen so gerne so leben wie Jesus. Aber darum geht es gar nicht, Leute. Es geht nicht darum, dass wir leben wie Jesus, dass wir Jesus Christus praktisch imitieren. Das können wir gar nicht. Wir werden scheitern daran. Wir sind auch nicht aufgerufen zu leben wie Jesus. Sondern was wir aufgerufen sind letztendlich ist, Jesus leben zu lassen in uns und durch uns. Der Herr Jesus hat ein Programm für sein Leben. Das ist einer meiner Lieblingsverse und er hat mir viel aufgeschlüsselt. Der Herr Jesus sagt mir in Johannes 4,34, das ist meine Speise, dass ich die Werke dessen tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollbringe. Das ist letztendlich, sagt Jesus, das, was mich zutiefst befriedigt, das, was mir zutiefst Freude schenkt, das, was mein Leben, meine Seele froh macht, ist das zu tun, was meinem Vater im Himmel gefällt. Und der Vers, über den habe ich viel nachgedacht und der hat mir viel geholfen, dieser Vers. Weil ich merkte, wisst ihr, das ist die Motivation von Jesus Christus. Er muss die Motivation in mir wirken durch seinen Heiligen Geist. Das zu tun, was dem Vater gefällt. Und die zweite Wahrheit stimmt auch, was der Apostel Paulus dann sagt in Philipper 2, Vers 13. Es sagt, er, den euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Also wenn Jesus wirklich in mir lebt, wenn der gute Same Gottes in mich reingelegt wurde durch den Heiligen Geist, dann motiviert Jesus praktisch mein Leben dazu, das zu tun, was Gott gefällt. Und dann kann ich sagen, wenn das so ist, wenn ich das in meinem Herzen verspüre, wenn ich merke, das will ich will so leben, wie es Gott gefällt. Das kommt von Jesus, von seinem Heiligen Geist. Und wenn das in meinem Herzen drin ist, dann kann ich beginnen, Gott zu danken. Danke, dass du das auch umsetzt in meinem Leben. Weil ich weiß es ja gar nicht, was ich umsetzen soll. Das ist super, was der Luca jetzt sagte. Aber es sind zwei elementare Sachen, Leute. Das, was ich so dachte. Wir sind aufgerufen, uns abzukrampfen, zu leben als wie. Sondern was wir aufgerufen sind, ist, was Jesus mal sagt in Johannes Evangelium Kapitel 15. Es sagt, wenn er in mir bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Das heißt, wie dieser Blumenstock, ihr Lieben, der ist dafür angelegt, um solche wunderschönen Blüten zu bringen, wisst ihr? Der muss sich nicht selbst anstrengen. Ich muss dann auch nicht anbrüllen und sagen, jetzt bring doch mal eine Blüte. Und jetzt tu doch mal und mach doch mal, schau doch mal die anderen Blumenstöcke an. Hast so viele schöne Vorbilder. Jede Menge Vorbilder. Ich nehme dich sogar mal mit und trage dich durch eine Gärtnerei durch. Falls du keine Fantasie hast. Und ich stelle dir dann ein paar andere Blumenstöcke vor, von denen kannst du ein bisschen was abschauen. Bisschen die Form der Blüte, bisschen die Farben, bisschen. Wisst ihr, und so geht es manchmal fast im christlichen Leben. Ich würde sagen, das ist ja echt bescheuert, aber es ist ja klar, es ist ein Franke, der macht vielleicht sowas. Aber das macht man nicht. Sondern das ist angelegt in dem Blumenstock, in diesem Samenkorn, das da drin lag, ist es angelegt, wie das wird. Ist die Form der Blätter ist angelegt. Die Festigkeit der Blätter ist angelegt. Es ist angelegt, die Farbe der Blüten ist angelegt. Die Form der Blüten ist angelegt. Ist alles angelegt. Und letztendlich ist auch die Lebensdauer angelegt. Ist alles angelegt. Es ist ganz interessant, Leute. Und das geschieht, genau das Gleiche geschieht, wenn der Geist Gottes in mein Leben kommt. Es ist alles angelegt. Und jetzt geht es darum, das wachsen zu lassen. Und deswegen ist es immer wichtig, auch ein bisschen euch aus meinem Leben erzählen noch. Es gibt jede Menge Schwenke aus meinem Leben zu erzählen, aber ich werde euch jetzt nicht alles erzählen, ne, wie es aussah mit meinen Windeln und so. Das werde ich mal für mich behalten, das ist immer so peinlich. Aber wahr ist im Wachstum mit Jesus, ist, der Herr bestimmt das Wetter, der Herr bestimmt die Zeit des Wachstums und der Herr bestimmt auch das Umfeld, wie es am besten wachsen kann, dieses Leben. Er bestimmt die besten Umstände, wie es wachsen kann, dieses Leben. Okay? Er hat das beste Umfeld für dieses Leben und er bestimmt auch die Zeit, wie das wächst. Schaut, ganz praktisch, als ich zum Glauben kam mit 24 Jahren, ich habe noch 2 Jahre habe ich geraucht wie ein Schlot noch. Ich habe vorher schon geraucht wie ein Schlot und hinterher habe ich weiter geraucht wie ein Schlot. Nur habe ich immer nur holländische Zigaretten dann noch geraucht, nämlich von anderen. Okay, wer das nicht versteht, von anderen. Die waren billiger und deswegen habe ich die geraucht. Okay, ich bin immer zu den anderen, war dann so ein christlicher Schnorrer. Also ich habe den anderen gesagt, hör auf mit dem Rauchen, aber gleichzeitig gefragt, hast du eine Zigarette für mich? Ne? War so einer, ne? Der innen. Aber ich war auch irgendwie ein Freund, weil ich wollte ihnen helfen, selbst von ihren Zigaretten loszukommen. Okay, irgendwie so zwischendrin liegt die Wahrheit. Ne? Okay, aber dann habe ich mir das abgekrampft und ich vergesse nie mehr, das war ein Tag, ich war so bei uns im Sportheim und da haben die einen so Sportheimdienst gehabt. Und dann kam doch gerade der rein, der mich das erste Mal, nachdem ich zum Glauben kam, zum Gebetskreis mitnahm. Und ich stand so hinterm Tresen und habe die Zigarette in der Hand. Jetzt wusste ich gar nicht, was ich damit machen soll. Ne? Und dann habe ich die so versteckt und dann habe ich sie runtergeworfen und draufgetreten. Und dann habe ich so mit ihm gesprochen. Ich habe versucht, ihn auf Abstand zu halten, dass er mir da auch nichts riecht. Und dann habe ich mir immer die Nase gewischt, ne? Damit der Rauch stecken bleibt in der Hand. Und da habe ich gemerkt, du bist der echte Heuchler. Und es war mir so blöd, was ich gewusst habe, ist, das passt nicht zusammen, das Rauchen mit dem Leben von Jesus, passt nicht. Aber was ich auch wusste, ist, ich kann mir das nicht selbst abgewöhnen. Das wusste ich auch. Und ich sagte dann mal zu Jesus, Herr Jesus, das musst ja du dann irgendwie machen. Und das ist das, was ich gestern Abend sagte, auch Leute, mit dem, wisst ihr, viele Leute sagen dir, den kindlichen Glauben, den musst du mal verlieren. Verlier ihn nie. Verliere nie Kind Gottes zu sein. Du musst kein erwachsener Gottes sein. Du musst auch kein spätpubertärer Gottes sein. Du darfst ein Kind sein und das ist das Beste, weil das sind die besten Vaterhände, in denen du aufgehoben bist. Und damals sagte ich das zu Jesus, ich kann das nicht. Und da habe ich Bibel gelesen, soll mir vorkommen, dass Christen auch Bibel lesen, ne? Und dann habe ich das halt mal gemacht, mal wieder, und las die Bibel und dann las ich in 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19, euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich las das so und ich stellte mir vor, ich bin ganz ehrlich, ne, ich habe während der stillen Zeit manchmal morgens Zigarette geraucht. Ne? Du weißt, es war so gemütlich, dachte ich mir, das ist cool. Aber, ne, müsst ihr nicht machen. Aber, es war ganz komisch. Und dann las ich das. Und dann stellte ich mir einen Tempel vor, so in Jerusalem. Und ich stellte mir vor, wie das so war in der Säulenhalle Salomos, wie schön das alles war. Und ich habe mir dann so mein Leben so reingestellt und dachte, meine Säulenhalle Salomos, da ziehen so die Rauchschwaden durch. Gell? Da liegen dann noch so ein paar zertretene so Bierdosen noch rum. Ne? Dachte ich, es passt irgendwie nicht. Und damals sagte ich, ja Jesus, wenn das stimmt, dann kannst du mir das einfach wegnehmen. Und seit der Sekunde ist es weg. Wie wenn ich nie geraucht hätte in meinem Leben. Ich war damals noch Soldat, 8 Jahre war ich bei der Bundeswehr. Ich habe die Russen ferngehalten. Schon allein, als ich aufgetreten bin, sagen, oh nee, mit solchen wollen wir nichts zu tun haben. Und das war ein klasse Trainingszentrum eigentlich für meinen Glauben damals, die Bundeswehr. Ich kam zum Glauben, da war ich knapp 3 Jahre dabei gewesen. Und meine Kameraden damals sagten zu mir, Heinz, was ist mit dir los? Hey, mit dir kann man gar nicht mehr ganz normal reden, so wie noch vor der Weihnachtsdienstbefreiung. Und da wusste ich, in mein Leben ist wirklich was neu geworden durch Jesus Christus. Und seitdem, das kann ich sagen, ihr Lieben, hat das eine, was wirklich angehalten hat, ganz gewaltig ist, dass ich jeden Tag die Bibel lesen will. Das ist das größte Geschenk, das mir Gott gemacht hat. Mit natürlich, dass ich Vergebung für meine Schuld habe, leben darf, Kind Gottes bin. Aber dass ich in meinem Herzen diese Sehnsucht habe, die Bibel zu lesen, das ist für mich das Gewaltigste bis heute noch. Jeden Tag die gleiche Sehnsucht. Und das ist keine Übertreibung, das ist so ein wunderbares Geschenk. Und ich merke mehr und mehr, wie dieses Wort, wie das meine Seele richtig speist, ernährt und wie durch dieses Wort Gottes, Gott praktisch auch diese Pflanze bewässert, dass was Gutes rauskommt dabei. Und ich durfte in dem allen dann vieles lernen, dieses Jesus nachfolgen, im Glauben wachsen. Schaut, der Apostel Paulus sagt in Römerbrief Kapitel 8, Vers 29, spricht er davon und sagt, dass unser Leben gleichgestaltet wird dem Bild seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Das ist Gottes Plan mit unserem Leben, mit deinem Leben, mit meinem Leben. Dass unser Leben gleichgestaltet wird, umgestaltet wird, dass mehr und mehr diese Züge von Jesus Christus zum Tragen kommen. Diese Liebe, die Jesus zu seinem Vater hat. Und diese Liebe, die der Herr Jesus im Herzen trug und dann für die Menschen gegeben hat, dass es sein eigenes Leben gegeben hat. Also unser Leben soll umgestaltet werden, das Vertrauen, das Jesus im Vater hat. Der Herr Jesus vertraut seinem Vater so sehr, dass er selbst wirklich diese wunderbare Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, auf diesen Planeten kam. Dass er nie in Panik geraten ist, als er auf diesem Erdball lebte. Er hat nie Panik gehabt, der Herr Jesus. Der hat nie gedacht, oh, jetzt wird mein Gebet nie erhört, es wird nicht mehr erhört. Jetzt macht Gott nichts mehr für mich. Der wusste immer, dass der Vater handeln wird. Und in dieses Bild soll unser Leben umgestaltet werden, ihr Lieben. Dass wir in diese Welt hinausgehen und letztendlich dieses ruhende Wesen von Jesus Christus, dass das uns bestimmt. Es bedeutet für mich im Glauben wachsen. Weil ich habe das nicht aus mir heraus. Was bedeutet es? Als ich zum Glauben kam, ich habe Koch gelernt und dann nach der Bundeswehrzeit bin ich mit meiner Familie nach Nordrhein-Westfalen gezogen, habe ein bisschen Deutsch gelernt und da war ich auf einer Bibelschule. Und nach der Bibelschule war es so das Ziel für uns, dass wir sagten, vielleicht gehen wir in ein christliches Werk, meine Frau ist Hotelfachfrau, ich bin Koch und lassen einfach die Gaben, die wir haben, so die praktischen Gaben, benutzen für Gott. Und ich habe nie gedacht, dass ich jemals Prediger werde und Leute hat mir auch die Befähigung dazu abgesprochen. Vielleicht sitzen manche hier und sagen, stimmt eigentlich, warum schwätzt der ein? Aber es kann sein, ne? Aber ich bin mal hier, weil ich selbst überzeugt bin, ne? Aber ich habe 1993 ein Praktikum am Bodenseehof gemacht. Da war während der Bibelschulzeit. Und am Bodenseehof, wo ich jetzt arbeite und Direktor bin, da sollte ich eigentlich Konfirmandenarbeit machen. Aber damals haben sie gerade einen Koch gesucht, in dieser Sommerzeit haben sie mich in die Küche gesteckt. Und ich habe damals 2 Bibelarbeiten gehalten für Konfirmanden, so in 4 Monaten. Und der damalige Leiter sagte zu mir, Heinz, aus dir wird nie was. Du hast weder die Befähigung zum Predigen noch zum Leiden. Weißt du, bleib Koch. Versuch so mit deinem Beruf irgendwo in die Außenmission zu gehen. Und es war dann auch unser Ziel gewesen. Das Ziel meiner Frau und mir dachten, okay, mit dem Beruf, da können wir so sozusagen als Zeltmacher, also mit deinem Beruf in ein Land gehen, als Missionar in ein Land, wo man sonst nicht so reinkäme und dort dann arbeiten und Menschen versuchen, für Jesus zu erreichen. Und damals hat man über Nacht einen Anruf bekommen, das gehört alles dazu, im Glauben zu wachsen, ihr Lieben. Weil im Glauben, das bedeutet auch, im Vertrauen zu wachsen auf den lebendigen Gott. Und ich war damals nach der Bibelschule, habe ich 2 Jahre noch, lebte noch in Nordrhein-Westfalen, habe ich in einem Behindertenheim gearbeitet, für geistig und körperlich behinderte Männer als Pfleger und es war eine super Zeit. Und in der Zeit habe ich einen Anruf bekommen vom Württembergischen Brüderbund, nachts. Die haben einen Koch gesucht für eine Freizeit in Arosa. Und da sind wir hingefahren als Familie, es war super. Und als wir dort waren, hat mich der Bezirksvorsitzende gefragt, ob ich nicht beim Brüderbund anfangen will, im Remstal bei Stuttgart. Und ich dachte, naja, so als Schnitzelkoch für den Württembergischen Brüderbund möchte ich eigentlich auch nicht enden, so im Leben. Also das wird wahrscheinlich nichts. Ich habe ihn auch gar nicht gefragt, was er will von mir. Ich dachte, naja, die suchen halt so einen Schnitzelkoch. Und meine Frau sagte damals zu mir, du, ich glaube, der hat es ernst gemeint, ruf den nochmal an. Und wir haben gebetet damals und sagten, Herr Jesus, wenn es praktisch nur, also in Anführungsstrichen nur Schnitzelkochen ist, dann ist die Sache erledigt. Aber wenn es was missionarisch, evangelistisches ist, dann könnte es sein. Und ich rief den Mann an, nachts noch, und er sagte zu mir, wir haben gesehen, was du für ein missionarisches Herz hast. Wie er das auch immer gesehen hat, ich war praktisch nur in der Küche und habe Schnitzel gebraten. Und also... Okay, und manche Sachen auch noch anders, ne? Okay, aber Das hilft euch vielleicht ein bisschen mehr in eurer Vorstellung. Schnitzel kann man sich noch vorstellen. Ne? Okay. Also, Filet Stroganoff. Kann noch vielleicht jemand? Hier? Das sind schon wenige. Ne? Also, bleiben wir bei Schnitzel. Also, und da rief ich dort an und er sagte, wir haben gesehen, du hast ein missionarisches Herz und so einen Prediger suchen wir. Und dann sind wir praktisch echt in Nacht- und Nebelaktion umgezogen ins Remstal und dort war ich dann Prediger, obwohl ich gar nicht die Befähigung habe zum Predigen. Im Sommer habe ich dann immer so 8 Wochen gekocht für die Freizeiten vom Württembergischen Brüderbund. Und dann waren wir so 3,5 Jahre dort beim Brüderbund. Und dann letztendlich hat uns der neue Leiter vom Bodenseehof damals angefragt auf einer Osterfreizeit, ob wir nicht zu den Fackelträgern kommen wollen und dort mitarbeiten. Und dann nach Überlegung und Gebet, wie sah das aus? Wir haben, meine Frau und ich und die Kinder haben so ein Wochenende gehabt, da haben wir gebetet und gefastet, das war im Schwarzwald. So sah das aus, ganz praktisch. Wir haben einfach gebetet und haben Bibel gelesen und haben gesagt, jetzt sind wir mal gespannt, was Jesus zu unserem Herzen sagt. Wollen einfach mal hören. Das haben wir noch nie gemacht und sagten, jetzt probieren wir das mal. Wenn es die Bibel sagt, vielleicht spricht er. Und er hat gesprochen und hat uns einen klaren Vers gegeben, dass wir gehen können vom Brüderbund. Dann habe ich gekündigt und sind dann nach gewissen Wegen auch zum Bodenseehof gekommen. Und dann waren wir gerade ein Jahr am Bodenseehof, ihr Lieben. Ich habe kaum, also barely Englisch gesprochen. Es war sehr rudimentär. Es war eher so, yes and no. Okay. Aber das fließend. Okay? Aber sonst war es sehr begrenzt. Da waren wir gerade, ein Jahr waren wir dort am Bodenseehof und dann rief mich der damalige Leiter an, der uns geholt hat und sagte, ich lade dich mal zum Frühstück ein, komm mal. Und dann waren wir bei ihm zu Hause und dann sagte, du, ihr könnt unsere Wohnung haben. Das war so eine Wohnung, in der Direktor wohnte am Bodenseehof. Weil ihr braucht ja eine Wohnung näher am Bodensee. Du musst nur, es ist ein kleines Amt da dran gekoppelt. Du bist der neue Leiter jetzt vom Bodenseehof. Und die Sache war die gewesen, Leute, damals wirklich, also unser Englisch war sau schlecht. Und ich konnte mich mit niemandem verständigen. Wenn ich den Generaldirektor oder Fackelträger bei mir zum Kaffee trinken hatte, habe ich immer einen Peter Reed gebraucht, der eigentlich jetzt hier sein sollte. Jedes Mal, wenn ich ihn brauche, ist er nicht da. Habe ich immer ihn gebraucht, damit er für mich übersetzt. Ich konnte nicht mehr mit meinem eigenen Chef sprechen. Aber ich bin Direktor geworden am Bodenseehof, obwohl mir der Gründer vom Bodenseehof sagte, du wirst nie ein Prediger und du wirst nie ein Leiter werden. Und jetzt bin ich seit 10 Jahren bin ich am Bodenseehof der Direktor. In der Zeit durften wir lernen auch, ihr Lieben, dass der Herr Jesus Wort hält. In der Zeit, wir haben gesagt, der Piet und ich, wir sind dicke Freunde. Es ist echt super, dass wir so ganz, ganz klasse miteinander vertrauensvoll arbeiten können. Wir haben gesagt, wir wollen nie Schulden machen in so einem Werk. Wir wollen nie um Geld fragen. Wir wollen nur das tun, was Jesus will. Und wenn Jesus will, dass wir ein neues Gebäude hinstellen, dann glauben wir auch, dass Jesus uns das Geld gibt. Wenn Jesus will, dass wir ein neues Auto kaufen sollen, dann glauben wir auch, dass Jesus uns das Geld gibt für das neue Auto. Und es durften wir jetzt in diesen 10 Jahren lernen, Leute, dass Jesus Wort hält. Das bedeutet, wisst ihr, Jesus nachfolgen, im Glauben wachsen. Und manchmal sind es auch Zeiten, das waren nicht nur Zeiten, das sind auch manchmal Zeiten, wo ich in meinem Büro sitze und weine, ganz ehrlich. Weil manchmal weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Ich weine manchmal um Menschen, die mitarbeiten am Bodenseehof und in denen ihr Leben sich manchmal scheinbar nichts tut, nichts verändert. Und ich wollte das Leben so gern verändern, aber ich kann es nicht verändern. Und da hat mir das geholfen, ihr Lieben, dass der Herr bestimmt die Zeit des Wachstums, der Herr bestimmt auch die Frucht, der Herr bestimmt auch die Umstände. Und die Umstände, die der Herr bestimmt zum Wachsen, das sind die besten. Was wir wissen dürfen und wissen müssen und im Kopf halten müssen, ist, dass unser Leben umgestaltet werden soll in das Bild von Jesus Christus. Und wenn wir uns mit Jesus Christus auseinandersetzen, dann war Jesus so, dass er sagte, ich kann nichts aus mir selbst tun. Ich brauche einen Vater dazu. Die Worte, die ich rede, die ich euch verkündige, die habe ich vom Vater gehört, sagte Herr Jesus. Also ich spreche nicht mehr meine eigenen Worte, ich spreche die Worte des Vaters. Die will ich euch weitergeben, weil mein eigenes Geschwätz hätte vielleicht gesagt, das interessiert sowieso niemanden, vielleicht interessiert es die Menschen, aber es verändert dein Leben nicht. Aber die Worte Gottes sind ewige Worte, sind lebensschaffende Worte. Und so wie der Lukas sagte, die Bibel, die hat Kraft, die Worte Gottes haben Kraft, wisst ihr? Sie haben, das Wort Gottes hat in sich selbst Kraft und zwar nicht verliehen von Menschen, nicht durch unsere Lautstärke, wie wir das unter die Menschen bringen und reinhämmern, sondern einzig und allein Kraft, weil es die Autorität Gottes hinter sich hat. Der Vater im Himmel sagt, mein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zu schmeißt. Und deswegen rate ich mehr und mehr, ihr Lieben, dass wir uns wieder mit diesem Wort auseinandersetzen müssten. Wenn du wachsen willst, setz dich mit diesem Wort auseinander. Wenn du wachsen willst, dann bete und sag, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das auch nicht, das Wort, Leute. Ich habe gelernt, wie man in Griechisch eine Exegese macht, dass man es dann einigermaßen in Deutsch dann noch verstehen kann. Das habe ich gelernt. Ich habe vieles gelernt von Kirchenhistorie, viel, viel, viel gelernt. Aber das Wort zu verstehen, so dass es Sinn macht und dass es Kraft hat, Leben zu verändern, das kann ich nicht. Das kann nur Christus wirken in uns. Unser Leben soll umgestaltet werden in das Bild von Jesus Christus. Und da gibt es keine Schablone, wisst ihr. Und die Schablone, die ich nicht über mein Leben gestülpt haben will, die darf ich auch nicht über das Leben von jemand anderem stülpen. Jeder Mensch hat das Recht und die Freiheit, Jesus selbst zu erleben, kennenzulernen und von Jesus Christus verändert zu werden. Der Rahmen, der ist klar gesteckt, der ist uns in der Bibel gegeben. Deswegen bezweifle ich auch manchmal Leute, die mir sagen, ja, Heinz, das hat mir Gott gesagt. Ja, das finden wir jetzt nicht so in der Bibel und es ist auch nicht so biblisch, was ich da mache, aber Gott hat es mir gesagt. Das glaube ich nicht. Das schon ein Gott hat es dir gesagt, das stimmt. Ja, mir hat mal eine gesagt, so ganz praktisch, lebt schon lange in der Gemeinde, ist unterwegs, verheiratet und sagt, ich habe die falsche Frau geheiratet, Heinz. Das ist mir jetzt klar geworden. Es gibt ja auch manchmal so lichte Momente im Leben. Und es ist ganz, ganz klasse, wenn dir die Leuchte ein bisschen früher aufgeht als zu spät. Und jetzt war die Person verheiratet und sagt, aber Gott hat mir gezeigt, ich habe die verkehrte Frau geheiratet, Heinz. Da gibt es eine Frau, die ist richtig missionarisch und das ist eigentlich die richtige Frau für mein Leben. Dann hat er sich scheiden lassen und hat die richtige Frau für sein Leben geheiratet. So wie es er dachte. Ich konnte der Person sagen, das glaube ich nicht. Weil das total gegen das ist, was hier drin steht. Du magst vielleicht vordergründig Erfolg haben in deinem Leben, aber du wirst in deinem Wachstum mit Jesus stagnieren. Du wirst kümmerlich, du wirst lommelig. Es wird soft, dein Leben. Aber was unser Leben widerspiegeln soll, ist, wisst ihr, dass unser Leben steht auf den, der der Fels ist, Christus. Und das durften wir über die Jahre lernen. Und das, was der Lukas sagt, oder sagte, das sind all solche Sachen, wisst ihr, wachsen im Glauben, Jesus nachfolgen. Ohne Nachfolge kein Wachstum. Und das muss ich lernen als Direktor von so einem christlichen Zentrum, ohne Nachfolge kein Wachstum. Wenn der Herr Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann gilt es nicht nur für die Menschen, zu denen ich predige, sondern es gilt auch für mich und zuvorderst für mich. Und dann erlebe ich das am Bodenseehof mit Mitarbeitern, die liebe ich nicht. Die gehen mir dermaßen auf den Geist. Und ich wünschte, es gäbe ein anderes christliches Zentrum, wo sie arbeiten können, sollen ja christlich weiterarbeiten. Aber wisst ihr, da lerne ich von Jesus, schau mal Heinz, wie abgrundtief verbohrt und egoistisch dein Herz ist. Du kannst gar nicht lieben. Das kannst du überhaupt nicht. Du kannst sympathisch sein. Ja, du kannst ein bisschen so Prince Charming 2010 sein. Das kannst du. Aber lieben, so wie ich das wirklich meine, so wie ich das tue, Heinz, das kannst du nicht. Und das zeige ich dir, das ist für mich auch Wachstum, dass Jesus mich, ich sag's mal so, in die Tiefe führt, in die tiefsten Tiefen meines Lebens und mir zeigt, wer ich eigentlich wirklich bin. Wie wenig ich ohne Jesus wirklich kann, das zu tun, was Gott gefällt. Manchmal laufe ich in Fischbach, wo wir leben, über den Friedhof und da bleibe ich an den Grabstein stehen von dem Gründer des Bodenseehofs, Charlie Moore hieß er. Und manchmal spreche ich, natürlich nicht mit dem Charlie Moore, ist ja klar, ne? Denkt jetzt nicht, dass ich mit Toten spreche, aber das ist mir manchmal so eine Hilfe. Ich bleibe vor dem Grabstein stehen und sage, Charlie, du hast schon recht gehabt. Ich bin weder ein großer Prediger, noch bin ich ein guter Leiter. Aber das, was ich bin, das bin ich in Jesus. Und wisst ihr, das bedeutet für mich Wachstum, dass ich lernen darf, klein zu werden. Das, was der Luca auch vor uns sagte, was der Johannes auch sagte. Er muss größer werden, ich aber muss abnehmen, ich muss kleiner werden. Letztendlich bedeutet im Glauben wachsen, dass eben mehr und mehr die Schönheit von Jesus zum Ausdruck kommt in unserem Leben. Aber er bestimmt wie, nicht wir. Er bestimmt es. Und das bedeutet es letztendlich, wisst ihr, dass nur noch das Wesen von Jesus mehr und mehr zum Scheinen kommt in unserem Leben. Das bedeutet für mich im Glauben wachsen. Es bedeutet für mich, dass mehr und mehr die Worte und die Taten und das Denken, dass es übereinstimmt. Das Dranbleiben. Letztendlich mehr, der Apostel Paulus sagt in Epheser 1, Vers 5, spricht er davon und sagt, dass wir berufen sind zur Kindschaft. Es bedeutet es auch für mich, mehr im Glauben zu wachsen, das herauszufinden und zu erkennen, ich bin ein Kind Gottes und ich bin nirgendwo sicherer aufgehoben als in der Hand meines lieben Vaters. Ich bin ein Mensch, wisst ihr, oder viele von uns bestimmt, wir wollen ja viele Sachen selbst bestimmen, wir wollen es selbst in der Hand haben. Und dann erleben wir so viele Pleiten im Leben, so viele Niederschläge und Nackenschläge und Versagen, Dinge, für die wir uns auch schämen. Und ich glaube, persönlich, glaube ich, ist es gewirkt von der Liebe Gottes, weil er sagt, Heinz, ich will gar nicht, dass du dich mit dir selbst abrackerst. Was ich dich lehren will, ist, dass du nicht mehr auf dich selbst vertrauen kannst. Was ich dich lehren möchte, ist, dass du auf mich, den lieben Vater, vertrauen kannst und bauen kannst. Du musst dich nicht selbst tragen, ich trage dich. Du brauchst auch nicht mehr Selbstbewusstsein, Heinz. Du brauchst mehr Gottesbewusstsein, mehr Christusbewusstsein. Und das bedeutet es für mich, dass ich oft dann sage, was ich heute Morgen in der Andacht auch sagte, Jesus, füll dieses Herz aus. Mach das. Das kann nur der Herr Jesus machen, Leute. Das kann nur er machen. Das gibt gute Schritte natürlich im Leben. Deswegen ist auch klasse im Glauben wachsen, wenn du eine Gemeinde hast, in der du zu Hause bist. Es ist klasse, wenn man sich untereinander, miteinander auseinandersetzt, so wie heute Morgen Radieschen mit dem Körbchen, ne? Die stinkige Schaf, der schmutzige Hund, der zottelige Bär und. Das hochnäsige Schaf, das fette Schaf, alle da drin. Das ist Gemeinde. Dass wir ein Stück weit auch aneinander reiben und das aneinander reiben, das lässt uns auch wachsen. Weil das zeigt uns auch, die Gemeinschaft mit anderen zeigt uns oft auch, wie schwach wir eigentlich wirklich sind, Leute. Mir hat mal ein junger Mann auf einer Jugendfreizeit, das war im Welzheimer Wald, sagte, der hat auf mich eingeredet, der hat nicht mehr aufgehört. Und ich sagte ihm dann, jetzt halt doch endlich mal die Klappe. Das hat mir dermaßen gestunken. Und dann schaut er mich an und sagt, Heinz, weißt du was? Das Gleiche würde ich gerne mal zu dir sagen. Weil ich tue nichts anders als du. Du redest auf mir ein. Und dann stell dich fest, das stimmt. Und da hat mir Jesus durch den jungen Mann gezeigt, Heinz, das sind Dinge in deinem Leben, die sind verkehrt. Aber das geschieht nur dann in dieser Gemeinschaft. Dinge, die ich verändern will in deinem Leben. Du musst dich nicht abkrampfen. Die ich verändern will in deinem Leben. Ich zeige dir diese Sachen auf, die verkehrt sind. Und dann, wenn du mich lässt, dann werde ich das verändern und ich werde was Wunderbares draus machen. Und das hat einfach seine Zeit. Aber du musst mir auch meine Zeit lassen, sagt der Herr Jesus. Du musst mir nicht zuvorkommen. Du musst nicht mir zuvorkommen versuchen, dein Leben jetzt so hingerichtet zu haben, dass du sagen kannst, Jesus, jetzt hast du ein bisschen Zeit gespart. So ein bisschen länger Zeit für die Ewigkeit. Ich habe schon für dich gearbeitet. Brauchst gar nichts mehr machen. Lass mich machen. Ich wirke an dir. Und heute durfte ich auch jemandem sagen, schaut, gerade solche Wüstenzeiten, so Trockenzeiten, so Zeiten, in denen du dich oft selbst nicht mehr verstehst, wo du selbst mit dir gar nicht mehr selbst zurechtkommst. Das sind gute Zeiten eigentlich. Weil, also sie sind gefährliche Zeiten, weil das sind Zeiten, in denen du unter Umständen dann auf irgendwelche andere Hilfen zurückgreifen könntest, aber wofür diese Zeiten eigentlich sind, wenn der Geist Gottes in deinem Leben ist, diese Zeiten, die sollen dich auf Jesus werfen. Und dann werden wir wachsen, Leute. Wenn wir lernen, Jesus, handle jetzt. Wirkt es in meinem Leben? Und dann würde Jesus ein Bibelvers geben, Jesus würde dir einen Menschen zur Seite stellen, durch den du genau merkst, das spricht jetzt Gott zu meinem Leben. Er handelt. Weil es drauf ankommt, und das muss ich auch lernen, es kommt gar nicht auf mich drauf an, Leute. Es kommt auch gar nicht drauf an, was aus meinem Leben wird. Ab dem Tag, an dem ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, habe ich eigentlich die Verpflichtungen für mein Leben abgegeben an Jesus. Jetzt kommt es darauf an, was Jesus aus diesem Leben macht, das ihm gehört. Jetzt kommt es darauf an, dass der Herr Jesus, wenn ich es in seine Hand lasse, macht er was draus aus diesem Leben, an dem der Vater im Himmel seine Freude haben wird. Und es ist wirklich so. Und es ist wirklich so. Tatsache. Und es dürfen wir lernen. Schaut, im Glauben wachsen, ne? Jesus nachfolgen. Ich habe das gestern Abend gesagt, vor kurzem habe ich einen Strafzettel bekommen. Nur weil ich einen Polizisten näher gefahren bin und habe noch einen Punkt dafür bekommen. Ne? Das war so viel, das war schlimm. Aber das, als ich den Strafzettel so in der Hand hielt, dachte ich, genauso bist du, Heinz. Gell? Über jeden anderen maulst du rum. Und die anderen sind alles solche Deppen, die können alle kein Auto fahren. Die sind alle zu blöd, ne? Jeder hat einen Bleifuß. Nur du bist der Einzige, der sich auskennt im Straßenverkehr in Deutschland. An dem Tag hat mir der Herr Jesus gesagt, nicht mal das kannst du, Heinz. Du siehst nicht mal das. Und das will ich dich lehren, damit du nicht ständig über andere richtest auch. Ich will dich lehren, Heinz. Der Einzige, der das Richtige machen kann in deinem Leben, der dich richtig lenkt und leitet, der dir klare Gedanken schenken kann, das bin ich. Ich will dich lehren, Heinz, dass du einen guten und lieben Vater im Himmel hast, auf den du dich absolut verlassen kannst. Der dir sagen lässt, durch mich, sagt der Herr Jesus, sorgt euch nicht. Der dir sagen lässt, durch mich, sagt der Herr Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit. Und alles andere, das ihr braucht im Leben, wird euch gegeben werden. Und es wird euch gegeben werden. Und nicht nur im Bereich deiner Gemeinde, sondern in deinem alltäglichen Leben. Und es wirst du bekommen. Du wirst bekommen, was richtig ist in den Augen Gottes. Und wenn das, was richtig ist in den Augen Gottes, ihr Lieben, dann wirst du dich nie fühlen wie jemand, der zu kurz gekommen ist. Wenn du das empfängst aus den Händen Gottes, was er bereithält. Und das ist so dieses Leben auch für mich. Auch wachsen, glauben, im Glauben wachsen bedeutet auch für mich, ein Mensch zu werden, zu empfangen. Wirklich zu empfangen. A, natürlich Vergebung. Die Liebe Gottes zu empfangen. Aber auch wirklich für die Alltäglichkeiten zu beten und zu erwarten, der Herr wird handeln. Wir haben das gesagt, ich habe das mal in der Jumeco in Stuttgart gesagt, dieses Jahr im Januar. Sagten wir mal so als Ehepaar, Wir wollen nie, nie, nie für ein Auto Schulden machen. Und wenn wir kein Geld haben, können wir uns keins kaufen. Weil wir glauben, dass der Herr Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und euch wird alles andere gegeben werden. Also es heißt für mich, was ich benötige im Leben, was ich wirklich benötige, wird Jesus mir geben. Und er gibt es mir. Die Frage ist nur, ob ich damit zufrieden bin, wisst ihr? Und es behindert uns auch manchmal in unserem Wachstum mit Jesus. Unser ständiges Schielen auf das, was die anderen haben. Das ständige Vergleichen. Das Neid erweckt, Eifersucht, Bitterkeit, Ärger, manchmal auch richtig Zorn, der andere hat es immer besser als ich. Aber ich darf euch sagen, Leute, wir sind nie zu kurz gekommen. Wir haben das erlebt auch, Zeiten, und es ist keine Übertreibung, in denen wir keinen Cent, damals war es noch die gute alte deutsche Mark, keinen Pfennig mehr hatten. Und wir haben das erlebt, nicht bloß einmal, dass wir Winterreifen benötigt haben, dass das Getriebe kaputt war, Motor kaputt, dass dies und dies und dies kaputt war, dass wir was für die Kinder gebraucht haben. Und wir haben das erlebt, wir können das gar nicht kaufen, aber wir brauchen es jetzt. Und wir haben es immer wieder erlebt bis zum heutigen Tag, dass Jesus Wort hält. Du brauchst nicht selbst für dich sorgen, sagt der Herr Jesus. Und das ist für mich das größte Abenteuer im Glauben wachsen, ihr Lieben, tagtäglich. Du musst nicht für dich sorgen, Heinz. Was ich dir wünsche ist und wozu ich dich einlade ist, bleib in mir. Schaut, wenn ich das jetzt abbreche, das ist noch vielleicht bis heute Abend, vielleicht bis morgen früh blüht es noch. Aber dann, nach morgen früh, wird es lommelig. Okay, das Wort werde ich nie mehr vergessen. Aber was weg, bringt nichts mehr. Aber solange es da drin bleibt, in dem Stock, hält es diese wunderschönen Blüten. Das ist das Leben in Jesus. Im Glauben wachsen bedeutet für mich eigentlich mehr und mehr zu lernen, was es heißt, an Jesus zu bleiben. Im Glauben zu wachsen bedeutet für mich eigentlich mehr und mehr zu lernen, Jesus einfach diesen Tag zu überlassen. Jesus meine Lippen zu überlassen, das aus dem Mund und die Zunge zu überlassen, dass aus dem Mund was rauskommt, das andere Menschen aufbaut, das anderen Menschen Mut macht, das aus dem Mund, wenn Zurechtweisung kommen muss, Zurechtweisung kommt, die im Geist Gottes kommt, die wirklich Menschen zurechtbringt und nicht bloß verurteilt und niederschlägt und kaputt macht. In Jesus zu bleiben bedeutet für mich, Herr Jesus, das sind ja deine Augen, das sind meine Augen. Seit dem Tag, an dem der Heilige Geist bei mir Einzug gehalten hat, den Tag meiner Wiedergeburt, seit dem Tag sind es deine Augen. Du sollst auch bestimmen können, was damit geguckt wird. Leute, das ist ganz praktisch. Und es fällt mir selbst oft so schwer. Wisst ihr, das ist so. Das fällt mir selbst oft so schwer. Ich fühle mich in dieser Welt so hin und her gerissen. Ich kann das gut nachvollziehen, was der Apostel Paulus mal sagte, wo er sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Schlechte, das ich eigentlich verabscheue, das tue ich. Ich verfluchter Mensch. Er fühlte sich selber so in dieser Spannung, in diesem Kampf Fleisch gegen Geist, Geist gegen Fleisch. Aber wisst ihr, er wusste von sich, dass er nicht der Sieger ist, der Paulus. Aber er kannte den Sieger und der Sieger hat einen Namen, Jesus Christus. Ein Theologe sagte mal, Søren Kierkegaard hieß er, der sagte, es muss ja alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Das ist eine gewaltige Botschaft, Leute. Und deswegen kann ich auch sagen, es muss ja alles gut werden, auch in meinem verwirrten und komischen Denken manchmal, in meinem bockigen Wesen, in meiner Lustlosigkeit, in meinem egoistischen Wesen. Es muss ja alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Das ist natürlich kein Selbstläufer. Aber wenn ich beginne und sage, Herr Jesus, du der Auferstandene, du lebst in mir durch deinen Heiligen Geist. Und deswegen muss es gut werden. Es muss gut werden auch mit dem, wonach ich immer gier im Leben, was ich anschauen will, wo ich weiß, das passt gar nicht zu dir. Das, was ich schon wieder sagen möchte, von dem ich weiß, das passt gar nicht zu dir. Das, was ich schon wieder tun möchte, von dem ich weiß, das passt gar nicht zu dir. Ganz praktisch, Leute, ich muss manchmal sagen, Herr Jesus, ich befehle diese Hände unter die Führung deines Geistes, dass was Gutes dabei rauskommt. Diesen Mund, dieses Herz. Ich habe mal auf einer Jugend-Evangelisation gepredigt, das war im Vogtland. Und nach der Predigt kam eine junge Frau auf mich zu. Das habe ich auch in Stuttgart mal erzählt, weil es hat mich so gepackt. Und diese junge Frau sagte zu mir, die Predigt war ganz gut gewesen, aber was ich immer so scheiße finde an euch Christen ist, ihr macht euch immer lustig über die anderen. Und ich sagte, ja, was mache ich schon mich lustig? Ne? Ich habe jetzt nur einen Witzle gerissen, so über Buddhisten und so, wie sie so vor sich hinhängen und in ihrem Leben. Habe nur ein Witzchen gemacht. Und am anderen Tag ging ich joggen und habe noch darüber nachgedacht, aber dachte, naja, komm, hey, das Mädel ist halt ein bisschen übersensibel, soll es ja auch geben. Und was soll's? Andere Evangelisten machen ja auch genug Witze über all die anderen und du fährst da eigentlich immer gut, wenn du über andere Witze machst. Das ist interessant. Aber als ich so laufen ging, war es, dass Jesus zu mir spricht, so richtig im Herzen, Heinz, kehr um und lese die vier Evangelien durch und sag mir dann nur eine einzige Stelle, die du findest in den Evangelien, in der ich mich lustig gemacht habe über andere. Und dann habe ich mich so verteidigt innerlich, kennt ihr vielleicht auch, ach, die anderen immer mit ihrem Gequatsche und. Aber ich bin zurückgegangen. Und meine Vorbereitung für den Abend war, ich habe die vier Evangelien durchgelesen. Und ich habe keine Stelle gefunden in den vier Evangelien, in denen Jesus einen Witz über die anderen gerissen hat oder auf Kosten anderer. Und dann an einem Abend, als ich gepredigt habe, musste ich die Predigt beginnen mit, ich muss sagen, gestern Abend war diese junge Frau bei mir, die hat dies und dies und dies gesagt und dafür muss ich mich entschuldigen, weil es stimmt, was es sagte. Es war nicht gut, was ich gemacht habe. Das würde Jesus nie machen. Er wird sich nie über andere lustig machen. Nie so lustig machen, wisst ihr, dass andere dermaßen in einem schlechten Bild dastehen, dass sie sich schämen müssen und gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist im Leben. Es bedeutet für mich auch, Jesus nachfolgen, im Glauben wachsen. Ohne Nachfolge kein Wachstum, Leute. Und das bedeutet für mich Nachfolge, wenn Jesus in mein Herz spricht durch den Heiligen Geist, was der Luca auch sagte. Dann tu's. Überlass das Ergebnis ihm. Überlass es einfach ihm. Aber tu's. Ich fuhr im Zug von Stuttgart nach Friedrichshafen. Und dann dachte ich habe ein paar so Traktate dabei gehabt, ich bin ja so ein Frommer, ne? Und dann saß ich so und dachte, das wäre eigentlich mal ein Ding, wenn man im Zug so mal Traktate verteilen könnte. Und dann dachte ich mir, okay, wenn er stehen bleibt, was ja dummerweise heute bei der Bundesbahn gar nicht mehr so selten ist, aber damals war es noch ein bisschen seltener, vor 2 Jahren. Und dann dachte ich, wenn er stehen bleibt, dann werde ich aufstehen in dem Abteil und werde den Leuten einfach das Evangelium erklären. Und don't worry, ne, ich habe mir schon nicht einen Abteil ausgesucht, in dem niemand drin saß, okay? Ich saß schon im richtigen Abteil. Und ich saß in dem Abteil und der Zug blieb stehen. Und dann dachte ich so, naja, der fährt ja wahrscheinlich gleich weiter. Dann hat er auch, wie es so ist, so einen Hoffnungsrucker gemacht, ne? Und ich dachte, aber der blieb gleich wieder stehen. Und er blieb stehen und blieb stehen und blieb stehen. Und dachte ich, okay, jetzt stehe ich auf. Und jetzt erzähle ich den Leuten einfach das Evangelium. Und es war niemand in dem Zugabteil. Von den 2 Hunden, die da drin saßen. Nee, von den Leuten, die da drin waren, war niemand in dem Zugabteil, der es abgelehnt hätte. Ich habe einfach freundlich begonnen. Ich sagte, ich möchte euch Ihnen gerne erzählen, was mir so wichtig ist im Leben. Und hinterher habe ich einfach höflich und freundlich, kann ich auch manchmal sein, Traktate verteilt. Und es war nur eine Person dabei, die es nicht wollte. Es ist im Glauben Wachstum. wachsen, das zu tun, was Jesus dir sagt. Wenn Jesus dir sagt, geh hin und versöhn dich mit der Person, dann geh hin und versöhn dich mit der Person. Dann schieb's nicht auf. Schieb's nicht auf. Wenn Jesus dir sagt, bezahl dein Zugticket. Oh. Naja, man kann schon mal vergessen. Wenn er dir sagt, bezahl dein Zugticket, bezahl dein Zugticket. Und das sagt er dir immer. Okay? Wenn der Herr Jesus sagt, steh hin für die Wahrheit, in deiner Klasse, an deinem Arbeitsplatz, dann steh hin für die Wahrheit. Überlass ihm das Ergebnis. Weil, vielleicht hilft euch das eben zum Schluss, das ist ja nicht mein Leben, ihr Lieben, es ist sein Leben. Er hat es gewählt, in mir Platz zu nehmen durch seinen Heiligen Geist. Er hat es gewählt, dieses Leben zu nehmen, um aus dem Leben was zu machen, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Und es bedeutet für mich, im Glauben wachsen. Im Glauben wachsen bedeutet für mich auch zu sagen, Jesus, die Remote Control, die Fernbedienung von meinem Fernseher, die kann ich gar nicht mehr bestimmen. Ich weiß gar nicht mehr, warum die Finger so schnell da drüber gehen. Ich bin ein kleiner Zapper. Und Zapper macht Schlabber. Ich kann das gar nicht mehr beherrschen, Herr Jesus, das ganze Ding. Und es bedeutet für mich auch Glauben in der und Wachsen in der Nachfolge, indem ich sage, Herr Jesus, du musst auch das beherrschen, auch das, was ich schaue im Fernsehen. Ich kann das oft gar nicht mehr beherrschen. Was die Leute gefangen sind, oft im Computer auch. Herr Jesus, du musst es beherrschen. Und ich sage euch eins, ihr Lieben, ihr werdet erleben, der Herr Jesus tut es. Und je mehr wir uns auf Jesus werfen in der Nachfolge und sagen, Herr Jesus, ich kann es nicht, aber du, desto mehr wird dieses Leben, das Christus formt, das schöne Leben Gottes werden in unserem Leben, das er sich vorstellt. Nicht wir, aber das er sich vorstellt. Im Glauben wachsen. Und das bedeutet auch manchmal einfach ganz schwierige Zeiten im Leben. Aber Jesus hält dich. Und er lässt dich nicht fallen. Und wenn du gar nicht mehr glauben kannst und nicht mehr beten kannst, sagte der Ludwig Hofacker, und das schätze ich ungemein, diese Aussage, Jesus betet für dich und Jesus glaubt für dich, wenn er in dir lebt. So möge Gott uns segnen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir, dass wir wachsen dürfen, dass du es gewählt hast, in uns zu leben durch deinen Heiligen Geist. Und das Zeugnis, das der Luca gegeben hat, Herr, möchtest du das in das Herz von an jeden von uns hineinlegen, dass wir so diese Sehnsucht verspüren, deine Sehnsucht in dieser Welt, dieses Leben selbst zu erleben, dass du selbst bist, Jesus. Dass uns manchmal selbst so abstrakt ist, von dem wir so wenig verstehen, aber in uns oft diese Sehnsucht brennt, mehr und mehr dein Bild gleichgestaltet zu werden. Und ich danke dir, wenn du diese Sehnsucht entzündet hast in unseren Herzen, dann wirst du das auch tun. Weil treu ist der, der euch ruft, er wird es auch tun. Und dir, dem ewig treuen Gott, sei Ehre und Anbetung für alle Zeit, in alle Ewigkeiten. In Jesu Namen. Amen.